Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und auf diesen Podcast habe ich mich schon seit fast 400 Tagen gefreut. Die Sehnsucht ist groß geworden, über dieses Spiel endlich zu reden. Heute am Tag der Aufnahme ist endlich das Embargo gefallen. Und an meiner Seite, um über dieses kuriose Spiel zu sprechen, habe ich die fantastische, die famose, die wunderbare, von mir sehr geschätzte Lara. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Du siehst, ich bin hier, sonst bin ich ja etwas schneller in meinem Redefluss, aber dieses Spiel hat mich so geerdet, das hat mich so runtergebracht. Ich bin komplett ausgeglichen und so im Zen mit mir und ich glaube, dass ich sehr langsam heute über dieses Spiel sprechen möchte mit dir.
Ja, also dieses Spiel begünstigt auf jeden Fall, dass man sich mal ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen runterkommt. Dann ist so die Antithese zu den wahrscheinlich meisten Videospielen da draußen.
Absolut. Also die Antithese zur Videospielmechaniken generell. Also das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber ich glaube, da ist schon was Wahres dran. Wir reden heute über The Longing, ein Indie-Spiel. Ein Spiel, was auf den ersten Blick vielleicht so am ehesten wie ein handgezeichnetes Point-and-Click-Adventure anmutet. Könnte man den Eindruck haben, wenn man sich ein paar Screenshots anguckt. Es ist handgezeichnet, es ist aus Stuttgart, aus Stuggitown, Boogie Town, Rap Metropolis, von einem kleinen Animations- oder Illustrationsstudio, die noch gar keine Spiele so in der Form gemacht haben. Und wirkt tatsächlich wie ein Point-and-Click-Adventure. Man spielt einen kleinen schwarzen Schatten. Also ein kleines, verrußtes Männchen mit ganz großen Augen, sieht ein bisschen trostlos aus und der steht unten in einer sehr, 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 sehr tiefen Höhle und ist ganz einsam, Lara. Ganz einsam genau. Ist der.
Ja, der ist so einsam, der hat nur uns als SpielerInnen und die einzige Aufgabe, die man eigentlich bekommt am Anfang des Spiels ist, warte 400 Tage.
Ja. Das ist die Prämisse des Spiels.
Genau, das ist die Aufgabe. Und das kannst du tun. Du kannst einfach 400 Tage lang nichts tun und dann ist das Spiel vorbei. Mhm. Und der Kniff ist natürlich, dass das Spiel die Zeit immer in Echtzeit weiterlaufen lässt, auch wenn das Spiel gar nicht aktiv gestartet ist. Das heißt, wenn du morgens das Spiel anmacht, dann steht da 400 Tage. Und wenn du dann nach 8 Stunden Arbeit reingehst, wieder nach Hause kommst und ins Spiel ankommst, dann ist die Zeit mitgelaufen. Und das macht es natürlich ein bisschen angenehmer, als jetzt 400 Tage in Echtzeit zu spielen zu müssen.
Mhm. Na gut, Echtzeit ist es ja, aber es muss nicht, das Programm aktiv. Muss nicht an sein damit.
Ja, genau. Genau. Ja. Also ich muss nicht aktiv das Ding haben. Man kann es aber tatsächlich eben auch, wenn man dann irgendwas am PC macht, das Spiel einfach auch nebenher laufen lassen und nichts tun und das dann anlassen. Das ist manchmal vielleicht auch ganz nützlich oder man muss es vielleicht auch manchmal so machen. Aber an sich kann man das Spiel auch sehr aktiv spielen, wenn man möchte. Es ist nur in allem, was es tut, wirklich sehr langsam.
Aber wirklich sehr langsam. Aber ist ja auch klar, wenn die Prämisse ist, du sollst was ist eigentlich genau die Prämisse? Also der König unter der Erde legt sich schlafen, das ist aber nur so eine riesige Steinstatue und man soll ihn 400 Tage später wecken. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Story in Anführungszeichen, oder?
Genau, weil der König unter dem Berg, der hat seine Kräfte so ein bisschen verbraucht und um jetzt seine magischen Kräfte wieder zu sammeln, muss er 400 Tage schlafen und weil er natürlich nicht von alleine aufwacht anscheinend, weil der Schlaf so tief ist, hat er so ein kleines Schattenwesen kreiert so und dessen Aufgabe ist es eben zu warten, bis die 400 Tage rum sind und den König aufzuwecken und eigentlich sagt der König, du darfst in den 400 Tagen auch nichts machen, geh nirgends hin, du musst in deiner Höhle bleiben und weck mich dann wieder auf, aber natürlich, wie wir so sind, machen wir das nicht, sondern wir sind neugierig und schauen, was gibt's denn da noch? Denn da neben dem König, da geht so eine Treppe nach oben. Und wenn man die nach oben geht, dann kommt man erstmal direkt zu einer Tür und dann sagt der Schatten zu mir, tja, also die Tür ist schon ganz schön alt und verrostet, das dauert mindestens 3 Stunden, bis die aufgeht.
Ja. Echtzeit.
Und dann natürlich. Ist das so. Dann ist das so.
Dann ist
die
das
Tür
so.
Braucht 3 Stunden, bis sie aufgeht. Und dann kann man jetzt 3 Stunden vor der Tür stehen und warten. Oder man geht in die Höhle zurück, da ein Buch und kann ein bisschen in dem Buch blättern. Dieses erste Buch, was man hat, das ist so ein bisschen das Tagebuch, was man führt. Das Notizbuch, wenn man was entdeckt und dann irgendwelche Dinge findet, dann kann man da auch wieder nach. Sind auch so ein paar Gedanken, die man immer wieder sammelt, denn dieses Schattenwesen hat schon auch viele Gedanken. Also wenn man es zum Beispiel lange alleine lässt, egal ob man jetzt das Spiel anlässt oder nicht, und er einfach nur irgendwo vor der Tür zum Beispiel steht und dann kommt man wieder und lässt ihn irgendwo hingehen, dann steht er auf und sagt so, oh, ich war noch nie in meinem Leben so einsam.
Ja. Also man entwickelt eine sehr, sehr starke Empathie mit diesem kleinen Shadow, mit diesem kleinen Männchen, weil es halt wirklich so wirklich sehr trostlos und einsam da unten ist. Und wie gesagt, dieser Gedanke am Anfang, es könnte sowas wie ein Point-and-Click-Adventure sein, der bezieht sich eigentlich nur darauf, dass man irgendwo hinpointet und klickt, aber Adventure ist schon sehr hochgegriffen. Man erlebt natürlich schon Dinge da drin, aber anders als bei klassischen Videospielen. Also es ist kein Plattformer, es ist kein rätsellastiges Spiel. Man kann später dann auch Sachen abbauen zum Beispiel. Es gibt auch Sammelquests, die man erledigen kann, aber die sind alle sehr über wirklich diese gesamte Spieldauer verstreut, ja, und sehr, sehr mechanisch und sehr langsam, wollte ich sagen, und nicht so spielmechanisch treibend, dass man sagen würde, das ist wirklich ein Adventure. Dieses Warten auf die Tür zum Beispiel, das ist ja auch noch ein Vorgang, der sehr schnell in diesem Spiel sogar funktioniert. Also da gibt's wirklich deutlich langsamere Sachen. Aber was ich ganz clever finde, dass man eben sehr viel Sachen auch so halb automatisieren kann. Also wenn man schon mal an irgendeiner Stelle im Dungeon, nenne ich es jetzt mal, angekommen ist, kann man sich quasi wie so ein Bookmark setzen und dann später auch sagen, lauf doch da mal wieder hin. Und dann muss man das nicht aktiv klicken. Man kann dieses Spiel aber eben auch sehr aktiv spielen. Wenn man jetzt sagt, man hat eine Stunde Zeit oder so, dann kann man wirklich auch und sollte man auch und muss man eigentlich auch wirklich sehr viel erkunden, mal verschiedene Wege ausprobieren, einfach mal gucken, was passiert, wenn ich dann ganz da oben hinlaufe oder ganz da unten links oder was ist eigentlich da unten rechts, da war ich noch gar nicht. Aber da geht's ja schon los, Lara. Man hat nämlich gar keine klassische Map eigentlich in dem Fall.
Nee, überhaupt nicht. Am Anfang musst du dich wirklich komplett selber mit deinem Gedächtnis orientieren oder, wie ich es gemacht habe, so wie früher, ich habe angefangen, mir kleine Karten von Gebieten zu zeichnen. Ja. Also es gibt unterschiedliche Abschnitte, die man auch für sich so ein bisschen benennen kann. Es gibt so eine Art Labyrinth, es gibt so eine Art Mine, es gibt vielleicht auch noch was irgendwas in Richtung Feuchtigkeit produziert. Ich will jetzt nicht alles verraten, aber man muss sich das irgendwie schon merken und man kann sich da auch ganz, ganz schön schnell verlaufen, weil viele Räume, also man hat wirklich so einzelne Szenen wie in so einem klassischen Point-and-Click-Adventure und da gibt's mindestens zwei Optionen, wohin man gehen kann. So. Und der nächste hat wieder zwei. Und dann gibt es aber Sachen, die im Kreis führen, wieder zurückführen. Und dann gibt es noch versteckte Zugänge, Vordergrund, Hintergrund. Also es ist wirklich, das ist nicht so einfach. Und dadurch, dass man keine Karte im klassischen Sinn hat, es gibt einen Raum, der wie eine Art Karte funktioniert, aber selbst das ist dann auch keine klassische Karte.
Ja.
Um nicht zu viel zu verraten,
aber man könnte sich ja zum Beispiel auch mit Screenshots behelfen. Ich bin mir auch ganz sicher, das Spiel ist ja jetzt ja gestern rausgekommen, wenn der Podcast läuft, dass es dann auch sehr schnell Wikis und so geben wird. Und ganz ehrlich, also ich würde euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr nicht Bock habt auf mit Stift und Papier eine Karte malen, besorgt euch eine Karte, weil die Karte an sich spoilert eigentlich wirklich fast gar nichts. Man kriegt nur so ein bisschen einen Überblick, wie denn dieser Dungeon aufgebaut ist. Es gehört natürlich schon auch zum Spielspaß dazu, das zu machen, aber ich finde es auch völlig legitim zu sagen, ich habe hier eine Karte. Das nimmt dem Spiel nicht wirklich so viel weg von seinem Spielspaß.
Ich würde mal sagen, so spielt mal so 2 bis 4 Stunden ohne dass ihr euch irgendwo per Screenshot eine Karte anguckt, um einfach ein bisschen dieses Gefühl für die Größe und wie das Spiel so funktioniert. Und wenn ihr dann irgendwann anfangt und sagt, okay, ich komme vorne und hinten nicht mehr weiter, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich meine, es gibt immer den Home-Button, man kann immer wieder zurück nach Hause laufen, den gibt's von Anfang an. Und wenn ihr aber auch irgendwie meint, okay, ich finde auch von dem gebookmarkten Ort, der find ich gar nicht mehr irgendwie weiter oder so, dann kann es schon natürlich helfen. Aber ich finde schon, dass der Hauptreiz daran liegt, diesen Dungeon zu erkunden. Und das ist für mich auch so diese Faszination von dem Spiel, weil ich mehr und mehr Spiele mag, in denen ich nicht mehr dieses klassische Gewalt ist die Lösung als Prinzip mag. Und deswegen mag ich Point-and-Click-Adventure generell, aber Point-and-Click-Adventure sind natürlich auch immer so ein bisschen sehr stark von der Story abhängig und wenn da die Rätsel zu konfus sind, dann kommt man auch nicht weiter und ist wieder frustriert. Und hier ist es halt so, hier gibt's eigentlich kein wirkliches Frustlevel, weil das das Haupträtsel ist das Erkunden. So, da geht's auch nicht darum, dann irgendwo hinzugehen und Dinge zu kombinieren, damit man plötzlich irgendwo woanders hinkommt, sondern das Rätsel ist einfach zu gucken, wo führt dieser Gang hin und was gibt's da vielleicht so? Und wenn dann am Ende dieses Ganges nur ein Buch liegt, was man dann wieder in der Zuhause in seiner kleinen Höhle lesen kann, dann ist es schon ein riesen Erfolg. Also es muss ja auch nicht immer sein, dass irgendein Gegenstand als Belohnung da ist, sondern manchmal ist dann ein bestimmter Ort schon die Belohnung.
Ich möchte mal noch ein kleines Beispiel, ein fiktives Beispiel geben, wie diese Rätselmechanik in diesem Spiel so ein bisschen funktioniert. Ich benutze jetzt absichtlich was es in dem Spiel nicht gibt, aber dann habt ihr einen Eindruck davon. Also beispielsweise, es gibt jetzt keinen Schnee in diesem Spiel, aber stellt euch vor, da ist irgendwo, ihr trefft auf einen Schneeberg oder einen Schneemann oder so und dann sagt das Männchen, wenn du den anklickst, oh, da komme ich nicht durch, da liegt ja sehr viel Schnee. Aber die Sonne scheint irgendwie durch und der Schnee schmilzt so langsam, ja. Und das könnte zum Beispiel in diesem Spiel dann sein, dass man dann einfach eine Woche später wiederkommen muss oder 2 Wochen oder wie viele Tage auch immer, 20 Tage, egal. Ja, und dass du dann quasi dir das merken musst, okay, in 1 oder 2 Wochen schaue ich hier wieder vorbei, wenn dieser Schneehaufen weggeschmolzen ist. Auf dieser Skala bewegt sich dieses Spiel. Ja, also man darf bei diesem Spiel nicht erwarten, ich spiele es eine Stunde oder ich stream das oder ich mache ein Let's Play. Das funktioniert bei dieser Art von Spiel nicht. Ja? Ich habe das nebenher offen gehabt, ich habe Podcast geschnitten, ich habe Mittagessen gekocht, dann habe ich mal wieder aufgemacht, habe geguckt, habe ein bisschen Zeit gehabt, bin 20 Minuten in diesem Dungeon rum, habe wieder was Neues entdeckt, habe mir einen Bookmark gesetzt und habe es dann auch mal wieder 3 Tage zugehabt, dieses Spiel, um dann halt nach ein paar Tagen wieder reinzugucken, meine Spots abzulaufen und zu gucken, wo hat sich denn was getan. Und das ist wirklich faszinierend, weil das Spiel einen so über Wochen, im Endeffekt ja sogar über Monate, wenn du willst, über 400 Tage Echtzeit einfach begleiten kann, wenn du das möchtest. Mhm. Wie so ein Tamagotchi oder sowas in der Art, so ein bisschen, gell?
Ja, so erweitert das Tamagotchi, genau. Und ich find's halt super, es gibt halt keine Kämpfe, die mit irgendwelchen Trollen in der Höhle
sind.
Ja,
genau.
Und es ist aber auch eben nicht dieses Arbeit, so, weißt du? Also es gibt ja auch viele Spiele, die auch ohne Combat auskommen, die aber dann eben ganz viel Arbeit produzieren, so diese ich nenne es jetzt mal Harvest Moon-artigen, wo du dann jeden Morgen stehst du auf, musst aufs Feld, gießt die Sack, musst es ernten und so. Das hast du ja alles.
Es ist kein Stardew Valley oder Sims, die wirklich sehr viel Pflegebedarf haben. Das stimmt, das ist es überhaupt nicht. Du kannst den Typen einfach da liegen lassen und schlafen oder einfach an der Klippe stehen lassen. Völlig egal, der wartet auf dich und ist vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn du zurückkommst. Aber er ist sowieso immer in einer sehr depressiven Laune, sagen wir es mal so.
Ja. Genau, also ein Punkt sollten wir auf jeden Fall ansprechen, ist, dass der kleine Schatten nicht die freudigste und positivste Aura hat. So, er fragt sich natürlich so, also am Anfang ist es noch so, wenn man so durchsteht, dann geht man so eine Treppe hoch und dann sagt er, ach, das ist aber wirklich eine schöne Treppe. oder wow, diese Steine leuchten aber toll. Und so nach, sag ich mal, 10 Stunden Spiel, also nicht aktiver Spielzeit, sondern so nach 10 Stunden oder nach ein paar Tagen so, fängt er halt schon an zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Warum will der König, dass ich das Königreich nicht verlasse? Was passiert mit mir am Ende? Und so weiter. Er fängt wirklich an zu grübeln und diese existenziellen Fragen sich zu stellen. Ja. Und das gibt dem Ganzen auch nochmal einen ganz anderen Spin. Denn es gibt mehrere Enden und nicht alle enden erst nach 400 Tagen. Und die haben alle auch so ein bisschen damit zu tun, wie wir mit dem Wesen umgehen, sag ich mal. Es ist jetzt nicht dieses klassische, der Charakter merkt sich mein Verhalten Ding so und überhaupt am Ende aber wir können so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung es geht. Und das ist natürlich dann schon spannend, weil das Spiel soll man nur einmal spielen, so. Also das eine Ende, was man bekommt, ist dann auch das finale Ende. Da geht's dann auch nicht mehr weiter oder neu starten und so weiter, ist nicht angedacht.
Das habe ich auch auf die ganz harte Tour gemerkt, ja. Also das finde ich auch absoluten Respekt an Studio Seufz. Ich meine, da ist der Name ja auch schon Programm. Ja, allein bei dem Entwicklerstudio hätte man sich ja denken können, dass das Spiel vielleicht nicht unbedingt ein glücklich machendes Spiel ist. Aber was ich ein bisschen mehr davon erwartet hatte, war mehr Geschichte. Also dieses Spiel auf 400 Tage auszudehnen, finde ich fantastisch. Ja, das hat mich jetzt auch wirklich begleitet. Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist dann tatsächlich auch mehr Tiefe. Also es werden ja so leichte Themen angedeutet und aufgemacht. Und da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man hinten raus, wenn man schon so viel Zeit mit diesem Spiel verbringt, dass da noch ein bisschen mehr Lore, ein bisschen mehr Geschichte, ein bisschen mehr Futter hinten dran ist. Weißt du, wie ich meine? Also es war dann im Endeffekt doch so, absolut. Ja, okay, ich habe das jetzt irgendwie erlebt und es war cool und es war ein einzigartiges Erlebnis, aber da hätte auch noch ein Ticken mehr dahinter sein können.
Ja, also zum einen muss man dann schon viel reininterpretieren, um irgendwie was rauszuziehen, sage ich mal so. Also es erklärt nicht viel und es gibt einem auch nicht so viel zu erklären. Und auf der anderen Seite wäre aber ganz viel Potenzial da gewesen, weil ich habe ja schon gesagt, man findet zum Beispiel ein Buch, also man findet viele Bücher für die persönliche Bibliothek. Und das sind aber alles echte Bücher. Das sind Bücher wie Moby Dick und Also sprach Zarathustra und sowas.
Muss man an der Stelle vielleicht sagen, das sind alles Sachen, die quasi copyright-frei sind. Ja? Aus irgendeiner Online-Bibliothek, damit sie halt in diesem Spiel einfach wirklich die Originaltexte drin haben. Und ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Und da wäre eigentlich total gut eine Möglichkeit gewesen zu sagen, man findet irgendwann auch Bücher über dieses Königreich. So. Das hätte ich eigentlich viel interessanter gefunden, um dann noch ein bisschen rauszufinden, wer ist dieser König? Und das hätte dann natürlich auch so ein bisschen die Figur des Schatten ein bisschen weiter wachsen lassen können, weil man sich dann irgendwie ein Urteil oder eine Meinung über den König und wie der König mit einem umgeht und ob man, vielleicht gab es vor einem Jahr auch schon mehr Schattenwesen und so. Es wird vielleicht nicht das erste Mal gewesen sein, dass der König 400 Tage schlafen musste. Und das fehlte dann halt so. Und das wäre eigentlich ziemlich schnell machbar gewesen. Und ich finde so ein bisschen eine verpasste Gelegenheit, das stimmt. Aber ich meine, vielleicht wollten sie es auch bewusst nicht, vielleicht wollten sie es auch ganz bewusst so offen lassen, dass es möglichst wenig Story gibt, um dem Spiel wirklich eher so was Meditatives zu geben. Für alle Leute, die irgendwie so Gamey-Sachen brauchen, man kann sein Zuhause einrichten.
Ist auch wichtig, wir verraten nicht warum, aber es lohnt sich. Wir sagen einfach nur, es lohnt sich, wenn man das eigene Zuhause ein bisschen ausschmückt. Ja? Genau. Nicht nur aus einer Nettigkeit heraus, damit der Schatten sich ein bisschen wohler fühlt. Man kann wirklich auch Dinge sogar konstruieren, bauen. Man kann da noch kleine Easter Eggs und so entdecken. Und es gibt wirklich ganz nette kleine Features dann auch noch in diesem Eigenheim. Und wie gesagt, es kann sich tatsächlich auch lohnen, spielerisch das zu tun.
Genau, und das muss man, dazu muss man halt wiederum erkunden. So. Ja. Das Erste, was man eigentlich findet, und das ist jetzt wirklich kein Spoiler, weil es nach ein paar Minuten
vor der Tür.
Liegt quasi vor der Tür, sind halt so Kohlesachen. Und mit der Kohle kann man mehreres machen. Ich will jetzt gar nicht groß sagen, was man damit machen kann, aber das ist zum Beispiel was, weswegen man vielleicht nicht immer den Kleinschatten von A nach B alleine lassen laufen sollte, weil diese Kohlesachen, die fallen random von der Decke und die bleiben nur ein paar Sekunden liegen. Und man braucht schon ein paar davon. Also es lohnt sich, die zu sammeln, weil man sie für verschiedene Sachen braucht. Und deswegen ist es dann schon gut, wenn man gerade vielleicht so die ersten paar Spieltage immer aktiv weiterklickt. Was ich auch super finde, man kann direkt im Spiel über so zwei Buttons komplett den Sound ausschalten oder nur die Musik anlassen oder nur die Soundeffekte. Und das ist natürlich auch super zum Nebenherspielen, weil wenn du dann die Soundeffekte anlässt, die Musik ausmachst, du machst irgendwas anderes, hört man manchmal ja, wo er langläuft, so über den Boden. Weil so manchmal,
taps,
oder platsch, platsch, platsch oder so. Und wenn die Musik an ist, weißt du, kann man das auch hören, weil in unterschiedlichen Gebieten gibt's unterschiedliche Background-Musik. Manchmal ist es nur so ein dunkles, leichtes, atmosphärisches Rauschen. Manchmal ist es eine ganz schwere, so Orgelmusik. Mhm. Und manchmal ist es so ganz, ganz, verspieltes, leichtes Tüdelidü nur. Aber was Positives so, da kann man dann sich auch akustisch orientieren, weil wir ja gesagt haben, es gibt keine Karte, die man jederzeit einsehen kann. Da ist dann akustisch ist sowieso wichtig, weil es gibt tatsächlich auch ein paar Rätsel, wo das wichtig ist. Und ich finde, je weiter man kommt, desto knackiger werden die Rätsel auch, weil es gibt nicht wirklich Hinweise, sondern man muss dann einfach viel ausprobieren. Wobei natürlich die Schlüsselantwort fast immer Zeit ist.
Fast immer, ja. weil man ja eben nicht klassisch Gegenstände miteinander kombiniert oder sowas, ja. Was mir am meisten Spaß gemacht hat tatsächlich an diesem Spiel ist, dass wir beide uns dann ständig auch darüber austauschen konnten. Und ich glaube, davon lebt dieses Spiel auch. Also das ist, glaube ich, ein Spiel, wo man sehr viel in Wikis nachlesen können wird, wo man über Foren auf Reddit und Co., wo sich einfach Leute austauschen und auch wahrscheinlich in Wochen und Monaten noch irgendwie Dinge entdecken, die halt in den ersten paar Tagen irgendwie niemand entdeckt hat, weil es halt einfach auch so zeitgebunden ist. Ich meine, wir hatten jetzt schon relativ lange dieses Muster, diesen Review-Key quasi in der, ja, wie so eine Closed Review-Session sozusagen, damit wir eben auch lange Zeit haben, vor dem Review zum Release dann hin einfach auch schon viel oder alles gesehen zu haben von diesem Spiel. Und wir haben nicht mal die Hälfte der Achievements gesehen momentan. Ich habe es auch nicht geschafft, dass die 400 Tage logischerweise komplett durchgelaufen sind. Und ich bin mir sicher, dass wenn das jetzt heute released ist, dass wir in einem halben Jahr oder so vielleicht wahrscheinlich ganz viel noch erfahren werden, was halt dann im Endgame sozusagen ist. Aber man muss es schon wollen. Also das ist kein Spiel für so nebenher mal kurz snacken. Man muss sich schon wirklich intensiv auseinandersetzen. Zwar immer in kleinen Häppchen, das schon, aber wirklich über einen sehr langen Zeitraum, ja.
Ich finde es wirklich faszinierend, wie die das geschafft haben, zum einen diesen Nebenher-Aspekt einzubinden, aber trotzdem es irgendwie aktiv einzubinden, so dass man also diese Kombination aus, man kann es super gut nebenbei spielen, aber es ist nichts, was man einfach so nebenbei macht die ganze Zeit, sondern das zieht einen auch immer wieder so ein bisschen rein. Also diese Kombination finde ich echt spannend, dass die das geschafft haben.
Ja, wirklich einzigartig in seiner Art, absolut,
ja. Ja, und entdeckt haben wir das ja beide über das Playfestival in Hamburg, weil da lief das Thema Monster und da war das Teil der Ausstellung. Und da muss man nochmal eine Lanze für brechen, finde ich, weil ohne dieses Festival hätte ich das Spiel wahrscheinlich nie kennengelernt. So. Und deswegen lohnt sich das auch immer wieder, auf solche Festivals zu gehen. Und ich habe da noch ein, zwei andere Perlen entdeckt und deswegen Shoutout an das Playfestival in Hamburg. Danke dafür, dass ich dieses Spiel entdecken durfte.
Absolut, das ist toll kuratiert. Also die Kuration macht da wirklich immer einen ganz, ganz tollen Job, um solche ungewöhnlichen Sachen zu entdecken. Ja, absolut.
Auf jeden Fall. Ja, ich finde halt, es ist das Spielen an sich, was den Reiz so auch ausmacht. Es gibt da kein wirkliches großes, diese Quest-mäßige Sache und so. Und ich finde genau für Leute, die das eben auch so ein bisschen überdrüssig sind, also man hört ja immer diese Open-World- oder Open-Map-Spiele, so diese Ubisoft-Krankheit wird sie auch manchmal genannt, so mit 1000 Fragezeichen, die man erkunden muss. Das ist hier halt nicht. Du hast nicht diesen Stress. Du hast das Gegenteil von Stress. So. Ja. Der bewegt sich auch sehr langsam. Der läuft, du kannst auch nicht irgendeiner Taste rennen oder so. Der tapst wirklich sehr langsam. Und da muss man sich am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man sich drauf einlässt, dann ist es auch wirklich sehr angenehm, dass man da nicht ständig hingucken muss, wo rennt denn der jetzt dagegen vielleicht so.
Ja, also der braucht wirklich ungelogen 1 bis 2 Minuten, um ein Bildschirm entlang zu tapsen. Ja? Und wenn da eine Treppe ist, die über 2 Bildschirme geht, dann kannst du da klicken und dann kannst du dir einen Kaffee nebenher machen. Und wenn du zurück bist, dann ist er im nächsten Raum angekommen. Großartig. Großartig, sich das einfach auch so zu trauen und eben nicht so Features einzubinden wie Schnellreise, Rennen, Teleport oder solche Geschichten. Ja, ich hätte ja die ganze Zeit, habe ich damit gerechnet, irgendwo finde ich bestimmt einen Teleporter, weil das sind ja ewig lange Strecken. Also am Ende vom Spiel, wenn du da wirklich dann das Ende einleiten willst, da läufst du halt wirklich einfach eine Viertelstunde, bis du an bestimmten Punkten wieder bist. Und wenn du nochmal nach Hause möchtest, dann klickst du, machst das Spiel zu und kannst halt am Abend nochmal reingucken. Ja. So ein bisschen übertrieben. Absolut. Und das gehört halt einfach zu diesem Erlebnis dazu. Und das finde ich großartig, dass sie das so konsequent durchgezogen haben. Ja,
ja. Und dann am relativ späten Verlauf brechen sie es wieder. Das finde ich auch so super. Mhm. Also dass man dieses, okay, ich lasse es alleine alles machen, das ist wunderbar. Man gewöhnt sich da total dran. Aber wenn man dann wirklich zum Ende kommen möchte, dann muss man sich wieder ein bisschen umgewöhnen. Das finde ich, interessant.
Also das Finale, so sage ich mal, da muss man wirklich sehr aktiv dann auch spielen und wirklich bestimmte Dinge dann machen, ja, was man alles halt gelernt hat über die Wochen davor.
Genau. Ja. Aber ich finde, was du sagtest mit dem sich austauschen, das stimmt. Auf jeden Fall. Das war richtig, richtig cool, so dass wir uns übers Discord dann immer hin und her geschrieben haben. So, hast du das schon probiert und warst du in dem Bereich schon? Also anstatt vielleicht in Wikis reinzugucken, würde ich vielleicht eher auch sagen, tauscht euch über irgendwelche Messenger oder sonst irgendwelchen Foren rein, die nicht spoilern, so und redet lieber miteinander. Und die Leute, die schon weiter sind, sollten vielleicht versuchen, den anderen nicht alles sofort zu verraten, sondern so Hinweise zu geben, was man noch so probieren könnte oder so ein paar Stichworte. Weil ich glaube, der größte Spaß ist, wenn man selber so ein bisschen draufkommt, was das Rätsels Lösung sein könnte. So.
Ja, absolut. Wir haben uns dann immer gegenseitig so, hast du das schon? Ich will es nicht verraten, aber guck mal an der Stelle, was könnte denn da? Und dann so, ja, stimmt, da war ich schon mal, aber mir ist da nichts aufgefallen. Ach, da am Boden, okay, das habe ich nicht gesehen. Und hast du das schon? So in der Richtung, wenn man sich da so ein bisschen Tipps gibt. Ja.
Genau, ja.
Sehr cool, ja. Und wie gesagt, es startet ja ab dem Moment, die 400 Tage, wo das Spiel quasi installiert und das erste Mal gestartet wird. Dann wird quasi diese innere Uhr umgelegt und dann geht's los. Und ich werde dieses Spiel auch nicht deinstallieren, bis diese 400 Tage rum sind. Da will ich auf jeden Fall nochmal gucken, was dann da passiert. Ja.
Genau. Sehr schön. Wichtig ist halt, dass du musst die Dinge immer triggern. Also solange du nicht zum Beispiel vor dieser Tür stehst und einmal draufklickst, öffnet sie sich natürlich auch nicht. Und so ist es auch mit anderen. Also dein fiktives Beispiel mit dem Schnee, der müsste ja theoretisch auch von alleine schmilzen, wenn da die Sonne drauf scheint. Aber erst, wenn man hingeht und draufklickt, fängt er an zu schmilzen. So. Also das im Kopf behalten.
Stimmt, guter Hinweis, ja. Das passiert nicht alles so in Echtzeit wie bei Outer Wilds oder so, wo wirklich auch Dinge passieren, auch wenn du nicht im Mittelpunkt bist, sondern du musst hier aktiv bestimmte Dinge auslösen, ja. Ja. Sehr gut. The Longing gibt's momentan nur für PC und Mac, also auf Steam. Deswegen war für mich auch ganz praktisch. Ich konnte dann immer, je nachdem an welchem Rechner ich war, habe ich das dann aufgemacht und konnte dann da direkt weiterspielen, weil es ja über Cloud dann eben auch funktioniert. Es ist so ein Spiel, wo alle wahrscheinlich sagen werden, warum gibt's das nicht für die Switch oder für Mobile oder für Tablet oder sowas? Ich denke, dass die da sicherlich dran arbeiten werden, weil das ist eigentlich das perfekte Spiel, um es immer dabei zu haben, sprich Smartphone oder sowas. Ja. Es ist eigentlich kein klassisches PC-Spiel so.
Ja. Ja, nur durch das Klicken halt, ne? Point and Click ist halt ein klassisches PC und kein Konsolenspiel. Ich meine, das könnte man sicherlich auch auf der PlayStation und auf der Xbox spielen, aber ich weiß nicht, das finde ich dann so ein bisschen übertrieben, wenn man das porten würde. Und ich meine, das ist ein kleines Indie-Studio, die zum ersten Mal ein Spiel wirklich komplett gemacht haben. Da erwarte ich jetzt auch nicht, dass das dann für alles Mögliche rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig das ist, zu machen, bei Nintendo ist es bestimmt ein bisschen schwieriger, Switch-mäßig da einen Port hinzukriegen, aber für Mobile könnte ich mir vorstellen, wenn das jetzt irgendwie sowas ist, weiß nicht, mit Unity ist es, glaube ich, nicht gemacht, aber mit sowas ähnlichem, dann haut man es als Mobile-Ding irgendwie raus. Das könnte ich mir vorstellen, dass es noch kommt, wenn es halt halbwegs erfolgreich ist. Ja. Ich denke, das hat vor allem mit Zeit zu tun.
Absolut. Aber die Sehnsucht nach der iOS-Version ist auf jeden Fall da. Ja. Übrigens fällt mir an der Stelle auf, das erste Idle-Game, was ich tatsächlich mag. Es würde ja im Prinzip schon in diese Idle-Game-Genre reinpassen, aber es ist das erste Spiel, was interessant mit dieser Idle-Mechanik funktioniert. Also sprich, irgendwas antriggern, Zeit vergeht und dann darfst du es erst machen. Und hier funktioniert es ja wirklich komplett ohne Free-to-Play, ohne Kristalle, die du irgendwie ausgeben kannst. Das muss man nochmal betonen, ja. Das ist ein Kauf und fertig aus. Da ist nichts drin, um die Zeit zu beschleunigen für Geld oder so. Also wirklich auch in dem Stil eine Antithese zu den klassischen Idle Games.
Ja, genau, aber das stimmt. Das ist eigentlich, wenn man so rein von der Theorie abstrakt ohne den grafischen ohne die grafische Darstellung betrachtet, ist es tatsächlich nicht weit weg von so einem Cookie-Clicker.
Ja.
Das stimmt, aber es hat aber halt
viel interessanter.
Anders als der Cookie-Clicker ist das Erkunden natürlich bietet was Neues, während bei dem Cookie-Clicker kriegst du ja nichts Neues, du kriegst nur wird alles nur schneller gemacht oder so, aber du findest ja keine neuen Cookies oder so. Ja. Keine Ahnung. Was ich auch gut finde, ist, es gibt das Spiel in mehreren Sprachen. Also obwohl es ein deutsches Studio ist, gibt es das Spiel auch komplett auf Englisch. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht noch Französisch oder so auch gab.
Ja, viel Text ist ja nicht drin, aber es ist auf jeden Fall Deutsch, Englisch, Französisch, Brasilianisches, Portugiesisch, Russisch und noch 9 weitere Italienisch, Spanisch, Koreanisch und Simple Chinese laut Steam.
Ja. Also ich meine, als Indie-Studio muss man das ja nicht anbieten und ich finde es super, dass sie es machen.
Was ich super geil finde auch, kostet übrigens 15 Euro, haben wir vielleicht noch nicht dazu gesagt. Die Webseite für The Longing ist so fantastisch. Die heißt nicht einfach nur thelonging.com oder so, sondern die heißt 399D für Tage, / 23 Hours, also H, 59M und 59S.com. Großartig.
Das ist so dieser
das ist der Humor des Spiels.
Das ist der feine Humor, den ich sehr, sehr mag, ja. Auf jeden Fall, ja.
Der auch in den Texten mitschwingt, gell? Das ist die genau, dann so manchmal den, vorkommen, in den Kommentaren von ihm.
Ja, die Monologe, die er, oder Pseudodialoge, die man mit ihm führen kann, die haben schon auch so ein bisschen einen quirky oder so ein self-deprecating Humor, wie man das so schön sagt.
Also, absolut.
Er ist schon ein bisschen depressiv, aber manchmal nimmt das auch einfach mit Humor.
Wunderbar. Also, das war unsere Besprechung von The Longing. 400 Tage in Echtzeit. Ein wunderbares Spiel aus Deutschland, aus Stuttgart, von Studio Seufz für PC und Mac. 15 Euro. Und das würden wir euch schon ans Herz legen, auch wenn es hinten raus vielleicht ein bisschen was fehlt, aber trotzdem, weil es halt so ein einzigartiges Erlebnis ist, würde ich trotzdem sagen, wenn das nach was klingt, was euch irgendwie anspricht, dann werft da mal einen Blick drauf.
Mhm, auf jeden Fall, also totale Empfehlung von mir auch. Es ist halt wirklich ein schönes Spiel, was man mal spielen kann, wenn man die Schnauze voll hat von den ganzen Action.
Absolut. Gut, dann danke ich dir für deinen Besuch. Mehr von dir sieht man natürlich bei uns auf dem Discord. Da bist du auch sehr fleißig unterwegs und bei polygamia.de und zig anderen Projekten, die du alle noch machst. Ja,
die müssen wir jetzt nicht alle wieder aufzählen, aber Polygamia könnt ihr auch mal anhören. Das ist auch ein Podcast, da kann man auch mal reinhören.
Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.